Ja, Prokrastination ist ja auch ein sehr umfassendes Thema. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Jeder von uns schiebt mal Dinge auf.
Es ist einem bewusst, dass es mit negativen Konsequenzen einhergeht. Und was so für mich immer das Entscheidende ist, es ist auch mit einem Leidensdruck verbunden. Das heißt, jemand, der wirklich prokrastiniert, der leidet darunter.
Mir hilft dann immer, was komplett Neues anzufangen. Das heißt, das andere nicht komplett verschwinden zu lassen, das geht ja dann meistens eh nicht, aber dann einfach für diesen Moment etwas komplett Neues anzufangen und sich eine Alternative zu schaffen, wo du vielleicht dann einfach da nochmal ein bisschen motivierter bist, weil meistens, wenn was Neues kommt, wenn du eine neue Herausforderung hast, dann bist du viel, viel motivierter.
Muss einfach schaffen, sich regelmäßig kontinuierlich hinzusetzen und zu lernen, wo natürlich dann eben Prokrastination hindert einen daran, wenig Motivation macht dann das Ganze schwieriger.
Die 5-Minuten-Regel ist ein psychologischer Trick, um die Motivation zu steigern, um die Antriebskraft zu steigern, die Prokrastination, das Aufschieben zu brechen.
Schönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde von Fernstudienett. In diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Prokrastination. Und wir haben euch mal zusammengestellt, was Studierende und auch Expertinnen und Experten zu diesem Thema so zu sagen haben. Wir haben zum Beispiel Dimitra Apazidou von Dual ohne Qual, mit der hätte ich einen längeren Podcast gemacht. Die erzählt uns ein bisschen was über das Thema Prokrastination. Wir haben Kerstin Obermeier, mit der hätte ich einen Podcast nur zum Thema Prokrastination gemacht. Da haben wir euch auch die besten Stellen rausgesucht. Wir haben Norman Rost, der an der Hochschule Fresenius studiert und auch arbeitet. Der erzählt, wie er persönlich damit umgeht, dass Prokrastination gar nicht erst aufkommt. Wir haben Gabriel Gorbach natürlich mit dem Podcast, den Lernberater und Lerncoach, der euch auch so ein bisschen was darüber erzählen wird. Und wir haben natürlich Tim Reichel vom Studienscheiß Verlag, mit dem ich ein ausführliches Interview vor einiger Zeit gemacht hatte. Der wird euch auch so ein bisschen was dazu erzählen. Ja, vielleicht hilft euch das, die eine oder andere Strategie zu finden, die für euch persönlich passt, damit sowas wie Prokrastination gar nicht erst aufkommt. Oder auch um einzusehen, dass manchmal Prokrastination vielleicht auch ganz hilfreich und sinnvoll ist, ja, und man einfach auch mal eine Auszeit braucht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mal direkt rein.
Ein Stichpunkt habe ich jetzt noch zu den Stressfaktoren. Das wäre Prokrastination. Ich glaube, das hat man jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Das ist auch so ein typischer Stressor eigentlich für Studis, oder? Die dann, weiß ich nicht, aus Faulheit oder vielleicht auch Angst oder was auch immer, Sachen aufschieben, ne? Und dann ist es so lange aufgeschoben, dass man da nicht mehr reinkommt und sich dann Ängste und alles und Überforderungen und so weiter aufbauen.
Ja, Prokrastination ist ja auch ein sehr umfassendes Thema. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Jeder von uns schiebt mal Dinge auf. Ja, oder man hat keine Lust, irgendwas zu machen und dann schiebt man das auf morgen oder übermorgen. Aber es kann auch pathologisch sein, also wenn das wirklich zu einem Dauerzustand wird und man dann auch richtig darunter leidet, auch, dass man irgendwie nicht ja, sich organisieren kann und an die Sachen rangehen kann. Und das ist auch tatsächlich dann eine Arbeitsstörung. Und ja, also in Bezug auf das duale Studium, ja, natürlich hat man dann Tage, wo man einfach nicht lernen kann nach der Arbeit oder man kann sich nicht konzentrieren und dann hat man den Drang, das aufzuschieben. Genau.
Ja, man muss da sicherlich einfach ein bisschen Strategien entwickeln, um da möglichst schnell wieder in das Thema reinzukommen, in den Stoff. Aber die meisten kommen damit, glaube ich, ganz gut klar. Also das ist jetzt bestimmt nicht so ein ganz allgemeines Problem. Im Fernstudium, im Online-Studium ist halt noch ein bisschen schwieriger. Ja, da hat man eben nicht so viel Kommilitonen, die einen dann auch mal in Hintern treten oder nicht so starke Deadlines auch. So eine Deadline ist ja auch ganz hilfreich gegen Prokrastination. Ja, man lernt dann halt kurz vorher und versucht da dann, sich da irgendwie durchzumogeln durch eine Prüfung. Aber ja, ich denke mal, im dualen Studium ist das ein nicht ganz so großes Problem, weil da das Studium eben ein ganzes Stückchen mehr getaktet ist und auch im berufsbegleitenden Präsenzstudium wie an der FOM. Aber für Fernstudierende ist das doch hier und da, so wie ich das zumindest mitbekomme, schon so ein bisschen problematisch.
Genau, also im dualen Studium geht es auch darum, dass man die Sachen einfach auch nicht auf den letzten Drücker macht. Also zum Beispiel dieses Bulimie-Lernen. Ja, man hat manchmal Kommilitonen gesehen, die dann mit ganz dicken Augenringen dann zur Klausur kamen. Und ja, wenn man dann auch nebenbei arbeitet und dann lange Nächte auch durchmacht, ist es, glaube ich, dann auch nicht so gesund.
Da haben wir noch so einen Stressor, eigentlich Schlafmangel. Ja, es ist ja auch nicht ganz so gesund ist dann aber auch schwierig für Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, Kinder haben beispielsweise. Mhm. Gerade bei kleinen Kindern, da schläft man per se nicht viel. Ne? Mhm. Wenn sie dann ein bisschen älter werden, ist es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Und dann nebenher irgendwie noch zu studieren, das kann schon auf jeden Fall sehr stressig sein. Also jetzt haben wir hier erstmal eine ganze Reihe an sogenannten Stressoren aufgezählt, ja, Dinge, die einem stressen können im Studium. Fällt dir da noch irgendwas ein? Also hast du vielleicht noch irgendetwas, was wir jetzt vergessen haben, was auch super stressig sein kann für Studierende?
Also was ich jetzt auch gerne ergänzen würde, es ist natürlich nicht nur im Studium, also es sind verschiedene Lebensbereiche, die einen auch stressen können. Also auch im beruflichen Umfeld, zum Beispiel wenn du jetzt irgendwie auch toxische. Kollegen hast,
ja.
Genau, oder einen toxischen Chef, ja, dann sind das manchmal Dinge, die, also wenn du die dann mit nach Hause trägst, dann kann es sich auch auf andere Lebensbereiche auswirken und genau.
Dann auch, vor allem ja, auf das Studium, ja.
Ja.
Und ich habe dich vorgestellt als Expertin für Prokrastination und habe auch gesagt, ich bin auch so ein bisschen Experte für Prokrastination. Und ich habe natürlich so ein bisschen überlegt, ne, jetzt im Vorhinein zu diesem Podcast und in der Vorbereitung auf den Podcast, habe ich eigentlich selber ein Problem auch mit Prokrastination und habe ich so gedacht, na, eigentlich nicht, ne, ich mache halt die Sachen, die so zu tun sind, unternehmerisch auf der einen Seite, auch in meinem Studienleben, ich hangel mich immer so ein bisschen auch von Deadline zu Deadline in dem Sinne, dass ich auch manche Sachen vielleicht kurz vor der Deadline mache, ne, aber ich versuche mir dann eben Sachen auch so zu legen, zeitlich, dass die Deadlines nicht zu weit in der Zukunft sind, weil wenn die zu weit für mich in der Zukunft sind, dann verschiebe ich das natürlich auch, aber ich denke mal, ich kann ganz gut einschätzen für mich, wann ich etwas erledige, ohne da wirklich zu sehr dann in Schwierigkeiten zu kommen. Also dachte ich mir dann so, ne, ich habe an sich jetzt kein großes Problem, zumindest mit Prokrastination, wie das andere vielleicht haben. Habe auch so ein bisschen überlegt, ja, wo ist denn dann da eigentlich so das Problem? Und dann dachte ich noch so, na gut, wenn ich mich damit mal ein bisschen auseinandersetze, jetzt auch durch unser Gespräch, dann kann ich vielleicht auch noch so ein bisschen lernen, meine Effizienz eigentlich zu steigern, ne, indem ich jetzt einfach vielleicht Sachen doch noch ein bisschen früher angehe. Ne? Ich bin jetzt kein Perfektionist, also glaube ich von mir zumindest, dass ich denke, ich müsste alles absolut perfekt machen und erledigen. Kann sein, dass Perfektionisten dann auch mal ganz früh anfangen mit ihren Aufgaben. Kannst du vielleicht auch noch dann später ein bisschen was dazu sagen, wie das Ganze auch mit Perfektionismus zusammenhängt. Ist jetzt bei mir aber nicht so, und dann dachte ich, ja, aber letztendlich ist es doch vielleicht ganz gut für mich, da auch mal zu schauen, ne, wie kann ich das Ganze noch ein bisschen verbessern und optimieren, auch um vielleicht auch ein bisschen mehr zu schaffen einfach, ja, oder die Aufgaben noch ein bisschen besser zu erledigen. So, also so habe ich mir das jetzt gedacht, ne, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Und dann ist mir wirklich original jetzt heute, also wir haben es jetzt früh, kurz vor 10 haben wir es jetzt, oder kurz nach halb 10, dann ist mir jetzt vor zwei Stunden eingefallen, dass ich eigentlich mal eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich ein Riesenproblem mit Prokrastination hatte. So. Und ich will da jetzt nicht zu weit ausholen, weil das würde jetzt zu lange dauern, aber es gibt hier auf unserem YouTube-Channel auch schon ein oder zwei Videos dazu, wo ich über so eine Burnout-Phase in meinem Leben rede. Ja, das war so um die Zeit 2011, 12, 13, das ging eine ganze Weile und das war jetzt nicht einfach mehr nur so ein Burnout in dem Sinne, sondern das ging eigentlich schon, ja, das kann ich heute so aus im Nachhinein sagen und da rede ich auch gerne offen drüber, das ging schon eigentlich in eine schwere Depression hinein, ne, weil sich das halt auch über Jahre hinweggezogen hat. Ich habe in der Zeit in Berlin gelebt. Ich war überfordert mit allem, mit wirklich allem. Und mal ein Beispiel dann eben für Prokrastination. Ich habe tatsächlich dann auch jahrelang meinen Briefkasten nicht mehr aufgemacht. Ne? Also das ging dann auch irgendwann mal los, so, wo mich alle Sachen so ein bisschen überfordert haben. Und dann, ich weiß es nicht, warum so richtig, ne? Aber ich hatte wahrscheinlich, hat das Ganze mit Angst so ein bisschen auch zu tun gehabt. Ne? Da waren halt Rechnungen im Briefkasten, das war nicht so, dass ich die nicht bezahlen konnte. Aber ich habe mich irgendwie von allem so ein bisschen überfordert gefühlt. Ne? Und dann bin ich da jahrelang mal Tag für Tag sozusagen an diesem Briefkasten vorbeigeschlichen, habe gesehen, wie der überfüllt war und immer mehr überfüllt wurde, ja, wie man das so kennt von Briefkästen, von Wohnungen, wo keiner mehr drinne wohnt, ja, und dann werden da immer die Zeitungen, die kostenlosen, reingestopft. So ein bisschen war das bei meinem Briefkasten auch. Und ich habe dann aber, ich habe nichts gemacht. Ich habe mir dann wirklich alle paar Monate mal so an Herz gefasst, wie man das so sagt, habe mir einen Müllbeutel geschnappt, bin an den Briefkasten ran, aber da habe ich wirklich so gemacht. Ja, das klingt vielleicht verrückt, aber das war eben so in dieser Zeit. Habe die Augen zugemacht, ne? und habe dann alles so rausgeschaufelt in den Müllbeutel rein. Ja, ich habe noch so viel Verstand in der Zeit in meinem Kopf gehabt, dass ich die Müllbeutel aufgehoben habe mit der ganzen Post, dass ich das dann Jahre später alles mal so ein bisschen aufarbeiten konnte. Und im Nachhinein muss ich sagen, da war jetzt auch nicht viel. Ja, da war vielleicht mal die eine oder andere Rechnung. Die werden ja sowieso meistens automatisch abgebucht. Mal eine Mahnung, da waren ein Haufen Mahnungen von meiner Vermietung damals drin, weil ich die höhere Miete, es gab damals so eine Mietstaffel, mein Mietvertrag nicht bezahlt habe. Trotzdem hat sich das dann so ausgeglichen mit den Nebenkostenrückzahlungen, ne? Auch wenn die mal mit, das habe ich dann gesehen, mit Räumungen und so gedroht haben. Aber irgendwie hat das alles so funktioniert. Ja, da hatte ich irgendwie einen Schutzengel, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, dann schon so ein Beispiel auch für eine wirklich pathologische Prokrastination. Ne, das ist mir vorhin so eingefallen. Irgendwie habe ich das so ein bisschen verdrängt. Aber eigentlich bin ich vielleicht auch nicht so ein ganz klassisches Beispiel für jemand, der unter Prokrastination gelitten hat in meinem Fall. Aber es gibt, glaube ich, auch ganz viele Leute, bei denen geht das so in dieses krasse, ganz krasse Extrem rein. Ja, ich denke mal, die meisten unserer Zuhörer, die werden nicht mit so einem Extrem zu kämpfen haben. Ja, da gibt es ganz viele Abstufungen und da wollen wir dann auch in diesem Podcast jetzt mal so ein kleines bisschen drüber reden und vielleicht können wir das, was ich jetzt erzählt habe, so ein bisschen als Aufhänger nehmen. So, meine erste Frage jetzt vielleicht erstmal an dich. Wie war das bei dir mit dem letzten Mal so richtig Prokrastination? Vielleicht in den letzten Wochen hast du da irgendwie auch irgendwas gehabt, wo du eine Tendenz hattest zu prokrastinieren, wenn es nicht die letzten Wochen waren, vielleicht die letzten Monate?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von Prokrastination sehr wenig betroffen bin, tatsächlich. Bei mir ist das eher so ähnlich, wie ich es bei dir jetzt vorhin gerade auch rausgehört habe, was du gerne machst, so dieser funktionale Handlungsaufschub. Dass man ganz genau weiß, dass wenn eine Deadline näher ist, dass man dann viel effizienter arbeiten kann. Ne? Und das hat nichts mit Prokrastination zu tun. Da gibt es eine ganz, ganz klare Abgrenzung. Und dazu tendiere ich eher, dass ich wirklich weiß, also ich weiß, ich fahre jetzt übers Wochenende weg, ich habe noch nicht gepackt und gar nichts. Und bei mir rattert es jetzt im Kopf schon, dass ich mir denke, okay, ich muss das, das, das und das machen. Ich hätte gestern unendlich viel Zeit dazu gehabt, aber ja, da hatte ich die Notwendigkeit noch nicht gesehen. Und heute weiß ich aber so, heute ist der Tag wirklich durchgetaktet. Und das ist bei mir, wie gesagt, kein prokrastinierendes Verhalten, so rum, sondern wirklich dieser funktionale Handlungsaufschub, dass ich einfach weiß, so mit einem gewissen Stresslevel, darf natürlich nicht so hoch sein, ne? Sondern mit einem gewissen Stresslevel bin ich effizienter. Und da weiß ich, da geht es dann zack, 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 da weiß ich genau, wo ich hingreifen muss. Und deswegen so richtig prokrastinieren, dass ich auch wirklich so, also Prokrastination ist ja eine ganz bestimmte Definition auch, was sich dahinter verbirgt. Mhm. Und es geht immer auch mit einem Leidensdruck einher, den prokrastinierende Menschen verspüren. Muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht hart davon betroffen. Also ich bin auch so jemand, ich gehe nicht freiwillig ins Fitnessstudio oder sowas. Oder ich möchte seit Jahren 3, 4, 5 Kilo abnehmen, so, ne? Typisch. Für ich sage jetzt mal so Frauen in meinem Alter, die alle immer sagen, oh, ich habe 3, 4 Kilo zu viel, kriege ich nicht auf die Reihe. Ne? Aber da ist bei mir der Leidensdruck einfach auch nicht so hoch. Also das würde ich dann wieder eher so der Faulheit zuschreiben, die ich auch sehr ausgeprägt habe. Aber so tatsächlich dieses richtige prokrastinierende Verhalten kenne ich aus eigener Erfahrung kaum.
Ich habe mir das so überlegt, dass wir natürlich erstmal so ein ganz kleines bisschen über die Basics reden. Ja? Was ist denn Prokrastination eigentlich? Woran erkenne ich, dass ich prokrastiniere? Hattest du ja auch schon 1, 2 Sachen dazu gesagt. Mhm. Woran erkenne ich vielleicht auch, dass ich ein großes Problem damit habe, so wie das, was ich vorhin erzählt habe? Kannst du vielleicht mal sagen, ja, so ein bisschen, woran erkenne ich das, ja, dass ich prokrastiniere?
Ja. Ja, also Prokrastination, es gibt nach wie vor keine ganz einheitliche wissenschaftliche Definition dazu. Ich orientiere mich immer an einer, die Prokrastination beschreibt, dass es eben eine Handlung ist, die man ausführen möchte, die aber aufgeschoben wird, obwohl man keinen Grund dafür hat. Also man wird nicht aus externen Gründen dazu gezwungen und man selber hat eigentlich auch keinen so wirklichen Grund dafür. Es ist einem bewusst, dass es mit negativen Konsequenzen einhergeht. Und was so für mich immer das Entscheidende ist, es ist auch mit einem Leidensdruck verbunden. Das heißt, jemand, der wirklich prokrastiniert, der leidet darunter. Was das im Konkreten bedeuten kann, möchte ich gleich noch darauf eingehen. Ich möchte es vorab aber von ein paar anderen Phänomenen, die wir vorher auch schon angesprochen haben, ganz klar abgrenzen. Wann ist es nämlich keine Prokrastination? So wie wir vorher schon gesprochen haben, dieser Handlungsaufschub, ne, dieser eingeplante Handlungsaufschub, indem ich etwas bewusst aufschiebe, weil ich weiß, dass es dass ich unter Druck besser arbeiten kann, ist es keine Prokrastination mehr, weil dann ist es eine bewusste Entscheidung, dass ich das mache, ne? Dieser funktionale Handlungsaufschub, so heißt es. Dann gibt es ein anderes Phänomen, das nennt sich Self-Handicapping. Das ist zum Beispiel, wenn ich vom Chef eine Aufgabe bekomme und genau weiß, oh Gott, da bin ich eigentlich total überfordert damit, dann mache ich in der Zeit, die ich habe bis zur Abgabe, ganz viele andere Aufgaben, dass ich dann hinterher sagen kann, ah, ich hatte ja gar keine Zeit, diese Aufgabe zu machen, weil ich habe ja das und das und das und das alles in der Zwischenzeit erledigt. Ne, also so Self-Handicapping ist dafür der Fachbegriff. Dann gibt es auch noch so Faulheit. Ist ganz, ganz schwer abzugrenzen von Prokrastination. Und ich behaupte mal, da gibt es auch einen großen Graubereich. Aber Faulheit ist in der Regel etwas, was eben nicht mit Leidensdruck einhergeht. Mhm. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, muss ich sagen, ich war einfach stinkend faul. Das hat mir noch nicht mal was ausgemacht. Also mein Leidensdruck, ja klar, die schlechten Noten sind gerade nur so hereingehagelt. Ich habe es ja erzählt, aber das ja, hat mich jetzt nicht so schlimm belastet tatsächlich. Also klar, Schimpfe von den Eltern waren nicht so angenehm, aber ansonsten ja, ist Faulheit da eben auch noch abzugrenzen.
Wobei auch interessant wäre, mal zu schauen, was in Faulheit eigentlich genau, ja, was liegt denn da auch zugrunde? Das kann ja auch, weiß ich nicht, Ängste oder wenig Energie einfach ein ausgebrannt sein, sowas zugrunde liegen.
Ja. Und dann ganz wichtig, was du vorher gesagt hast, so aus deiner eigenen Geschichte heraus, Prokrastination ist kein Krankheitsbild. Also es wird weder in der ICD aufgeführt, noch in irgendeinem anderen internationalen Buch der Krankheiten, sage ich das jetzt mal ganz einfach formuliert. Es ist also keine Krankheit, aber es kann sehr wohl zu vor allem psychischen Krankheiten führen. Da steht die Depression tatsächlich ganz weit oben. Das heißt, wenn ich wirklich dieses prokrastinierende Verhalten, wie du es selber schon gesagt hast, ne, das kann ganz extreme Ausmaße annehmen. Und worunter leiden? Ich habe vorhin von Leidensdruck gesprochen. Worunter leiden prokrastinierende Menschen? Das kann oftmals ganz harmlos anfangen, kann dann aber wirklich, also so schlechte Gewissen. Das kennen vor allem meine Studierenden, die zu mir kommen, die sagen, oh, ich habe eigentlich ständig ein schlechtes Gewissen, wenn ich an mein Studium denke. Ne? Weil ich weiß, oh, ich müsste eigentlich was tun, mach's aber nicht. Ne? Das heißt, das ist so eines der ersten markanten Anzeichen, wenn ich merke, ich habe permanent so dieses schlechte Gewissen. Dann, was kommt dann dazu? Es sind dann irgendwann Schlafstörungen. Ne? Ich kann nicht mehr vernünftig einschlafen, nicht mehr vernünftig durchschlafen, weil ich ständig diese Gedanken drum habe. Oh, ich muss ja eigentlich noch. Was kann dazu kommen? Es sind zum Beispiel Essstörungen. Ne? Die Menschen essen zu viel, die Menschen essen zu wenig. Es hat unterschiedliche Facetten auch. Und wie du vorhin auch schon erzählt hast, es kann wirklich bis in die Depression reingehen. Na, dann sprechen wir wirklich von einem klassischen psychischen Störungsbild und nicht mehr von rein Prokrastination. Aber Prokrastination kann tatsächlich dorthin führen. Und deshalb ist es wirklich aus meiner Sicht immer ganz wichtig, sobald man merkt, okay, ich fange an, hier ein Thema zu haben, so früh wie möglich sich damit wirklich auseinanderzusetzen und im Zweifel lieber einmal zu viel professionelle Hilfe zu holen, als einmal zu wenig.
Ja, das war dann bei mir eben damals auch das Problem, ne, weil, also ich war damals noch offiziell Student und entsprechend auch studentisch versichert und habe durch dieses Prokrastinationsverhalten beispielsweise dann auch irgendwann meine Versicherungsbeiträge als Student nicht mehr bezahlt. Ne, und dann kam da irgendwann einfach nur die Post, das habe ich dann später gesehen, da hat mir die Versicherung dann einfach gekündigt und ich war halt nicht mehr versichert. Und konnte mir deswegen oder dachte damals zumindest, dass ich mir nicht wirklich Hilfe suchen kann. Ja, da habe ich natürlich auch ein paar Mal darüber nachgedacht. Dann kommt da natürlich auch noch Scham dazu. Ja, weil das war auch, also heute kann ich da wirklich auch offen drüber reden. Ich habe das auch zu einem Thema für mich gemacht. Ich habe ja deswegen auch eine Weiterbildung zum Stress- und Mentalcoach gemacht oder in diesem Bereich zumindest, um mich da so ein bisschen auch ja, damit auseinanderzusetzen. Und damals war das aber mit super viel Scham für mich verbunden. Und ein Symptom für mich war eben auch dieses schlecht Schlafen, weil ich da dann letztendlich viel drüber nachgedacht habe. Ich habe versucht, das wegzuschieben. Das hat es aber noch schlimmer gemacht, also gedanklich, weil ja jeder Gang am Briefkasten vorbei, beispielsweise, ja, war damals dann für mich einfach immer so, oh nein, muss ich da, du kommst ja nicht drum rum, sozusagen an deinem Briefkasten vorbeizugehen, wenn du mal aus dem Haus willst. Ne? Dann fängt man eben an, nicht mehr so häufig aus dem Haus zu gehen und so weiter und sich immer weiter zu vergraben, ne? Kopf in den Sand zu stecken und so. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich auch ein Extrembeispiel. Da rede ich ja auch gerne mal offen drüber. Da kann ja jeder mal so ein bisschen beobachten an sich halt, wo er da auf der Skala sozusagen sich befindet, ob da eben wirklich schon so ein Leidensdruck ist.
ich möchte, bevor du die nächste Frage stellst, möchte ich dann noch ganz gerne ganz kurz was ergänzen. Du hast nämlich gerade zwei ganz wichtige Stichpunkte noch genannt. Und zwar das Thema Schamgefühl, das dann wirklich zu dieser sozialen Abgrenzung führt. Na, also das erlebe ich auch ganz, ganz oft, dass sich die Leute tatsächlich schämen, egal ob vor der eigenen Familie, vor dem Partner, vor Freunden, vor Kollegen, egal vor wem, und dann wirklich diesen sozialen Rückzug wählen, der das alles ja noch verstärkt. Ja. Na, also von daher, das ist wirklich so, das, was du so erlebt hast, ist so die klassische Laufbahn bis hin zu einem Extrem tatsächlich.
Und man macht ja dann eben auch so ganz viele Sachen, die man sozusagen, ja, die alles andere sind, als eben das, was man eigentlich erledigen müsste. Das sind halt eben dann so typische Vermeidungsstrategien. Was gibt es denn da so für typische Strategien, die du vielleicht auch aus deinem Coaching kennst, die die, ja, die deine Coaches dann so betreiben, anstatt eben diese Arbeit zu erledigen?
Also tatsächlich, das an Nummer eins steht ganz klar das Smartphone. Na, ob das jetzt je nach Altersgruppe Instagram, TikTok oder was auch immer ist, aber ach komm, ich schau mal schnell, und ich glaube, das kennt fast jeder wahrscheinlich von uns, der Smartphone-User ist, ich schau mal schnell, artet sehr schnell aus. Na, also wie oft ist mir das schon passiert, dass ich abends dachte, ja komm, 5 Minuten machst du jetzt noch, ja, dann ist eine Stunde weg und du weißt eigentlich gar nicht, was du gemacht hast. Na, und das ist wirklich so Nummer eins tatsächlich. Es gibt aber natürlich ganz viele andere Tätigkeiten auch. Also ich erlebe das ganz oft. Ich habe tatsächlich ganz viele Frauen bei mir in den Coachings, und die kümmern sich dann mit Leidenschaft um den Haushalt. Die erzählen mir dann immer, Kerstin, seitdem ich studiere, ich hatte nie so einen sauberen Haushalt wie jetzt, weil da werden dann die Fenster geputzt und die Böden gewischt und was ihnen nicht alles einfällt. Also es ist wirklich ganz faszinierend, weil nochmal, prokrastinierende Menschen sind ja nicht faul, sondern die machen unheimlich vieles, aber in der Regel nicht zielgerichtet. Also das ist wieder dieses Kennzeichen von Prokrastination. Haushalt kann man jetzt drüber diskutieren, ob es zielgerichtet ist oder nicht. Aber wenn ich eigentlich so das Studium im Fokus haben sollte und dann mich um den Haushalt kümmere, dann ist es eben nicht zielgerichtet. Ne? Und das ist ja, so sind so meine Top 2, glaube ich, auf jeden Fall. Also Handy und der Haushalt.
Ja, das gab es, zu meiner Zeit war das noch nicht so schlimm mit Handys, ne? Dass jeder, also ich meine, natürlich hatte ich damals auch schon ein Handy, aber da waren die halt eben noch nicht so ausgefeilt mit tausenderlei Apps, und die Apps damals auch noch nicht so schlimm programmiert sozusagen. Die sind auch so ein bisschen so entwickelt und programmiert, dass man da möglichst viel Zeit reinsteckt, aber natürlich Webseiten. Also für mich war dann das Surfen im Web so ganz typisch. Ich hab trotzdem Arbeit gemacht, also ich habe in dieser Zeit trotzdem gearbeitet. Ja, als Lektor, habe trotzdem meine Aufträge reingeholt und gemacht, so, und habe auch trotzdem Geld verdient, auch wenn ich halt nie aufs Konto geguckt habe, so, was da so reinkommt, oder ob da, weiß ich nicht, irgendwelche Kunden auch wirklich bezahlt haben. Ne? Ich bin immer davon ausgegangen, okay, die werden schon bezahlen, meine Miete scheint sich auch automatisch immer zu überweisen und so. Und das war für mich, muss ich sagen, auch eine Art von Vermeidungsstrategie, das Arbeiten, ja, das fokussiert, sich da auf den Job zu konzentrieren. Ich hatte damals auch wirklich so einen Hang zum, ja, Workaholic zu sein. Daher kam dann wahrscheinlich auch so diese Überforderung, ne? Weil ich war damals in meinen jungen Jahren, sage ich mal, schon recht erfolgreich mit dem Business, was ich damals angefangen habe aufzubauen, und das ist mir dann eben alles so über den Kopf gewachsen. Daher kam das dann auch mit dem Briefkasten und alles. Aber natürlich, was ich damals dann auch so ein bisschen zur Prokrastination genutzt habe, war Fotografie. Also ich habe dann angefangen zu fotografieren, auch um aus dem Haus rauszukommen, ja, um unter Menschen zu kommen, um so ein bisschen eine Abwechslung zu haben. War nicht die schlechteste Vermeidung in dem Sinne, weil da eben auch viel künstlerisch heraus entstanden ist, aber ich habe trotzdem nicht die Sachen gemacht, die ich eigentlich wirklich hätte machen sollen. So, jetzt haben wir schon so ein bisschen, ja, da kann ja auch jeder mal von unseren Zuhörern so ein bisschen beobachten, was hat er so für Vermeidungsstrategien. Ich kenne das auch zum Beispiel aus einfachen Aufgaben, die ich im Tagesverlauf so mache. Wenn ich da mal an einen Punkt komme, da komme ich nicht richtig weiter, oder ich habe eben ein Kapitel durchgearbeitet, dann belohne ich mich immer erstmal so ein ganz kleines bisschen, indem ich da irgendwo hinsurfe, ein kleines Video gucke, ja, oder auf Instagram gehe oder was. Und da kann man sich ja auch mal schön beobachten, was man da selber für einen Hang dazu hat oder selber dann so macht. Also du hast im Vorgespräch auch noch ein paar Begriffe genannt. Einer lautet Prokrastinationstendenz. Was ist denn das genau?
Ja, das ist immer so nett. Ich werde ganz oft gefragt, oh Kerstin, was ist denn so das Allheilmittel gegen Prokrastination? Dann muss ich immer sagen, wenn es das gäbe, dann bräuchte ich meinen Job nicht machen, weil dann würde ich die Leute irgendwo hinschicken und sagen, hier, holt euch das und alles ist gut. So einfach ist es nicht, weil Prokrastination ist ein höchst inter- und intraindividuelles Problem. Das heißt, Wenn ich aus einem bestimmten Grund prokrastiniere, heißt das nicht, dass du aus dem gleichen Grund prokrastinierst. Und das sind so diese individuellen Unterschiede. Aber was sind denn die intraindividuellen Unterschiede? Das heißt, wenn ich zum Beispiel Aufgabe XY oder wenn ich es jetzt aufs Studium beziehe, ein Modul vor mir herschiebe, weil ich das Gefühl habe, damit zu überfordert zu sein, dann habe ich da eine ganz gewisse Prokrastinationstendenz. Das nächste Modul schiebe ich aber vielleicht vor mir her, weil es mich total langweilt und ich mir denke, boah, auf den Mist habe ich überhaupt keinen Bock. Das heißt, da habe ich wieder eine andere Prokrastinationstendenz. Und ich arbeite eben in meinem Coaching nach wissenschaftlichen Forschungen quasi. Und da gibt es eben eine Theorie, das nennt sich die Temporal Motivation Theory. Mhm. Und nach der gibt es eben vier unterschiedliche Prokrastinationstendenzen, aus denen sich der Motivationsdruck zusammensetzt, mit der ich eine Aufgabe erledige oder eben nicht. Und meine Aufgabe in der ersten Coaching-Session ist es immer, mit den Coaches zusammen zu erarbeiten, warum prokrastinieren Sie denn tatsächlich auf die spezielle Aufgabe gerichtet, die Sie gerade vor sich haben? Und das besteht eben aus vier unterschiedlichen Richtungen. Und wenn ich die Tendenz mal erkannt habe oder mir mit dem Coach zusammen erarbeiten konnte, dann kann ich eben zielgerichtet darauf intervenieren und darauf ansetzen und dem Coach da raushelfen. Aber dazu muss ich eben genau wissen, was ist das Warum hinter der Prokrastination?
Gibt es auch so verschiedene Typen irgendwie von Menschen oder hat man das auch versucht in der Wissenschaft schon so ein bisschen zu typisieren von verschiedenen Prokrastinationstypen? Das hatte ich irgendwo als Stichpunkt noch gelesen. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, also es wird sehr, sehr viel mittlerweile darum geforscht, weil es eben so ein brisantes Thema ist und weil wirklich so viele Menschen davon betroffen sind. Ja, es gibt verschiedene Typen tatsächlich, die lassen sich aber auch wieder ganz gut in diese Tendenzen eben einbauen. Du hast vorher gesagt, du selber bist nicht so stark von Perfektionismus betroffen. Perfektionistische Menschen tatsächlich sind ganz, ganz stark von Prokrastination betroffen. Glaubt man immer gar nicht, weil man denkt sich, warum? Die sind doch perfekt. Ne? Ja, nee, eben nicht. Ne? Sondern sie versuchen immer alles nur perfekt zu machen und dadurch schieben sie auf, weil sie noch eine bessere Quelle suchen und den Satz nochmal umformulieren müssen, weil er noch nicht so ganz rund ist. Und dadurch werden die nicht fertig. Mhm. Das ist oft ganz erschreckend, wenn ich da Studierende habe, die davon betroffen sind, die eigentlich schon eine fertige Arbeit da haben und die nur noch abschicken müssen. Man sagt, nee, Kerstin, und der Satz passt noch nicht ganz. Und ach, da muss es doch noch eine bessere Quelle geben. Wow, ne? Und das fällt auch unter prokrastinierendes Handeln, weil die tatsächlich auch drunter leiden. Mhm. Na, dann gibt es so diese klassischen Menschen, die sich sehr schwer tun mit Zeit- und Selbstmanagement. Das ist auch so eine Prokrastinationstendenz. Mhm. Ne? Hast du ja auch schon verschiedene Podcasts dazu gehabt, die ich sehr, sehr spannend fand. Da haben wir natürlich an der Fernhochschule, sind wir da besonders auch betroffen davon. Warum? Du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, wir haben kaum Fristen. Mhm. Das heißt, wenn wir am Jahresanfang uns eine Aufgabenstellung für ein Modul suchen, ja, dann haben wir so 12 Monate Zeit, das abzuarbeiten. Und das ist eine verdammt lange Frist. Und sich da wirklich zu organisieren, zu strukturieren und da für sich das richtige Handwerkszeug zu finden, das fällt auch tatsächlich ganz, ganz vielen meiner Klienten und Klientinnen schwer.
Mhm. Du hast auch schon zwei Stichpunkte genannt oder einen zumindest, nämlich die Motivation. Also du hast die Temporal Motivation Theory erwähnt. Ich wollte eigentlich ein bisschen ausführlicher über Motivation und auch Disziplin reden, aber ich glaube, ganz so ausführlich müssen wir das nicht machen, weil das hatten wir jetzt ja alles schon so ein bisschen. Aber was mich auch interessiert, zum Beispiel, warum ist man auf Arbeit eigentlich, also wenn man jetzt irgendwo angestellt ist, da arbeitet man eigentlich nur mit Disziplin. Ne? Also weil man wird eben bezahlt dafür, dass man da seine Arbeitszeit, seine Lebenszeit in dem Sinne auch zur Verfügung stellt, dann bekommt man eine Aufgabe, die macht man dann eben einfach, ja, die macht man auch sofort, weil man da eben dafür bezahlt wird, ja, das, egal ob man motiviert ist oder nicht, ne, einfach aus so einer Disziplin letztendlich heraus. Warum macht man das denn nicht so auch, wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, vornimmt, da so ein Studium zu absolvieren, warum hat man da nicht dann auch eigentlich diese Disziplin, also ich verstehe den Zusammenhang halt nicht ganz so richtig, warum man da eben sozusagen mehr motiviert ist, wenn du verstehst, was ich meine. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was zur Disziplin sagen.
Ja, ja, ich verstehe dich sehr gut, weil das ist mit so eins der ersten Dinge, die ich mit meinen Coaches tatsächlich immer mache. Wenn du jetzt mal selber ich weiß nicht, ob du jemals angestellt warst, aber wenn du an so ein Anstellungsverhältnis denkst, da unterschreibst du einen Vertrag. Mhm. Das heißt, du gehst wirklich ein Commitment ein. Ne? Also das Stichwort Commitment ist für mich immer ganz wichtig, auch in meinen Coaches. Ja, und wer macht schon mit sich selber einen Vertrag? Mhm. Ne? Klar, ich unterschreibe bei der Hochschule einen Vertrag und überweise denen monatlich die Studiengebühren, aber das hat jetzt immer noch nichts mit meinem Commitment so wirklich zu tun. Das heißt, das ist für mich immer ganz wichtig und das ist auch das, was wir als allererstes immer in meinem Studienprogramm tatsächlich machen, in meinem Coaching-Programm, dass wir uns alle gemeinsam committen. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Wir gehen als Gruppe ein Commitment miteinander ein, auf das wir uns alle verständigen und mit dem wir alle auch einhergehen. Und dann, was du in der Arbeit natürlich noch dazu hast, da wird unser Belohnungssystem aktiviert. Das heißt, es gibt Menschen, die werden durch das Thema Gehalt belohnt. Ne? Das heißt, sie wissen ganz genau, wenn ich diesen Job jetzt mache, bekomme ich am Ende des Monats mein Gehalt. Ja. Manchmal gibt es auch noch Bonuszahlungen. Das heißt, oh, wenn ich die und die Aufgabe besonders gut erfülle, dann bekomme ich am Jahresende oder wann auch immer nochmal einen Bonus obendrauf. Mhm. Das kann zur Motivation beitragen. Es gibt aber auch ganz andere Dynamiken, wie eben, dass die Kollegen einfach unheimlich toll sind, ne? dass ich deswegen so viel Spaß an meiner Arbeit habe. Also da hat ja jeder ein anderes Bedürfnis, was sein Belohnungssystem angeht. Und je nachdem, wie gut das eben in der Firma erfüllt wird, desto motivierter bin ich. Und deswegen habe ich dann auch die Disziplin, weil ich die Freude dran habe, das tatsächlich auch auszuführen. Mhm. Ja, jetzt sitze ich aber allein zu Hause vor meinem Rechner. Wer belohnt mich denn da? Das muss ich wirklich selber machen. Und das ist auch so ein Punkt jetzt wieder aus meinem Coaching-Programm, wo dieses Thema Belohnungssystem ganz oben in meinem Fokus steht, weil ich sage, das ist ganz, ganz wichtig, das eben auch zu aktivieren. Was brauchen denn meine Coaches, um immer auch wieder motiviert zu werden und auch um zu lernen, sich selbst zu belohnen? Mhm. Weil das können die wenigsten von uns tatsächlich, sich einfach mal selbst zu belohnen. Du hast es vorhin gesagt, du belohnst dich dann vielleicht mal mit 5 Minuten Instagram oder so. Und das ist so wichtig, ne, dass man wirklich lernt, sich auch selber zu belohnen, weil nur dann bleibt die Motivation auch wirklich dauerhaft erhalten.
Ich denke mal, aber es ist auch wichtig zu lernen, sich zum richtigen Zeitpunkt sozusagen zu belohnen. Also wenn ich da wirklich nur mal gerade bei einer Aufgabe nicht so richtig weiterkomme oder wenn ich eben nur ein Kapitel gelesen habe, ja, aber eigentlich, weiß ich nicht, mindestens 5 machen wollte und dann schon anfange, mich nach so ganz kurzer Zeit zu belohnen, das weiß ich nicht, ob das so gut ist sozusagen, sich dahingehend zu trainieren, dass man sich dann immer ganz schnell und kurzfristig belohnt und sich dann da so hin und her hangelt von so kleinen Aufgaben zu kleinen Aufgaben und dann eigentlich immer mehr Zeit für die Belohnung drauf geht als ja, für die Erledigung der Aufgaben an sich.
Das kommt aus meiner Sicht tatsächlich darauf an, woher du kommst. Mhm. Also ich habe wirklich viele Studierende und da möchte ich ganz kurz einen Satz noch schnell einschieben, die studieren wirklich schon sehr lange. Also im Prinzip jede Studierende, die sich bei mir vorstellt, sagt immer, oh Kerstin, jetzt wirst du gleich sonst was von mir denken, ich studiere schon so und so lange. Und dann muss ich immer schmunzeln, weil ich sage, nee, damit bist du genau in meinem Schnitt. Ne? Also die studieren wirklich 6 bis 10 Jahre so im Schnitt schon und hängen aber noch mittendrin. Mhm. Ne? Die sind nicht kurz vor Abschluss, sondern die hängen noch mittendrin. Und da muss ich wirklich in ganz kleinen Schritten anfangen. Okay. Wenn ich zu denen sage, so, und du schreibst mir jetzt in der Woche 5 Seiten, da komme ich nicht weiter, sondern da muss ich wirklich ganz kleine Schritte machen und sagen, so, und du schreibst heute einfach mal einen Satz. Weil wenn du einen Satz heute geschrieben hast, ist es schon mehr wie gestern. Mhm. Und wenn du jeden Tag einen Satz schreibst, kommst du auch irgendwann zum Ziel. Und automatisch entwickelt sich dann immer irgendwie auch so ein gewisser Ehrgeiz. Und ich meine, wir arbeiten im Coaching dann natürlich auch noch tiefergehend dran. Aber ich fange tatsächlich mit ganz kleinen Schritten an, um das einfach mal zu lernen, um einfach auch mal so ein Gefühl wieder dafür zu bekommen. Und dann wird das aber natürlich gesteigert. Mhm. Ne? Und eben, das ist auch so ein bisschen eine Selbstverantwortung, ne? Dass die Klienten lernen, eigenverantwortlich mit sich auch umzugehen. So wie du, wenn du sagst, na, also wenn ich mich jetzt hier nach jedem Kapitel belohnen würde, da würde ich ja nie fertig werden. Das ist das, was sie bei mir lernen sollen. Mhm. Na, wann ist für mich so der richtige Zeitpunkt, mich wirklich jetzt auch mal für etwas zu belohnen? Mhm.
Vielleicht noch eine Frage zum Lernen. Wie sieht es bei dir aus mit Motivation, Motivationsprobleme? Ist das irgendwie ein Thema für dich, Prokrastination vielleicht auch?
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht so ein Typ, der da Probleme mit hat. Aber ich erwische mich dann immer wieder so in diesen Situationen, wo ich dann einfach müde bin, wo ich vielleicht auch dann auch gar keinen Bock habe, irgendwas anderes zu machen, ne? Wo ich dann einfach nur, weiß ich nicht, wo ich dann so echt merke, okay, gerade geht nichts. So, während Corona war das relativ nicht so, weil während Corona hatte ich halt wenig Ausgleich und dann war dieses Studium irgendwie, was mich gehalten hat auch, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich hier weiterkommen, ne? Also wenn du jetzt hier Gas gibst, dann kannst du hier weiterkommen. Jetzt nach Corona, wo jetzt ein bisschen der Alltag wieder da ist, ist das schlimmer geworden, ne? Also ich habe das schon gemerkt, man lässt sich auch wieder zu sehr ablenken. Und das ist, glaube ich, mein Problem, dass ich mich abends, gerade nach Feierabend, wo du vielleicht während der Arbeit dann halt nicht so oft von anderen Einflüssen irgendwie beeinflusst wirst, ist das dann gegen Abend schon eher, ne? Meine Freunde haben dann Feierabend, dann ruft irgendjemand mal kurz durch. Und dann bin ich ja eigentlich noch in dieser Studiumszeit und wird dann trotzdem immer abgelenkt. Und das, da habe ich schon gemerkt, dass mir das schon schwieriger fällt. Ja. Mhm.
Hast du irgendeinen Trick oder irgendwas, weiß ich nicht, wie du dich dann irgendwie motiviert bekommst und das dann machst?
Also richtig motiviert bekomme ich mich dann, glaube ich, nicht mehr. Also entweder lasse ich es dann komplett sein und habe dann so gesehen für den nächsten Tag ein bisschen mehr Druck, dass ich sagen muss, okay, jetzt reiß ich mal zusammen. So, das klappt dann auch mal ganz gut. Oder ich versuche dann echt wirklich nochmal vielleicht Themeninhalte durchzugehen, die etwas einfacher zu verstehen sind. Also nicht, wo du dann so denkst oder das irgendwie viermal durchlesen musst, obwohl, weil deine Konzentration einfach nicht mehr da ist, sondern ich suche mir dann einfache Texte raus. Es war auch schon mal so, ich habe eigentlich immer Modul nach Modul bearbeitet, dass ich dann einfach in diesem Modul irgendwie gemerkt habe, ich brauche zu viel Konzentration dafür. Mhm. Da habe ich mir einfach ein anderes Modul gesucht, habe das gebucht und habe einfach dann angefangen, mit dem anderen Modul weiterzuarbeiten. Weil gerade zu Beginn, wenn du ein Modul buchst, hast du ja sehr viele Möglichkeiten zu lernen, hast du noch sehr viele offene Sachen, die du bearbeiten kannst. Und als wenn du dann eher in einem Modul schon fortgeschrittener bist und dann irgendwie mal zum Abschluss kommen musst. Und dann habe ich das eher dann aufs Wochenende gelegt.
Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Trick. Das mache ich eigentlich auch so und das habe ich mir auch so ein bisschen aus dem Sport, glaube ich, gelernt, weil man hat halt so seine Trainingszeit, ja, oder das halt, was man vorhat, zu trainieren. Es ist aber so, manchmal akkumuliert sich dann gerade im Sport so die Müdigkeit irgendwie, wenn man da zwei, drei Tage sehr hart trainiert hat, ne, hintereinander, ne, und dann am vierten Tag, da ist klar, so jetzt kann ich halt nicht mehr hart trainieren. Aber man hat trotzdem, will trotzdem irgendwie auf seine Trainingszeit kommen und dann macht man eben mehr so Erholungstraining oder weiß ich nicht, einfach nur ein bisschen Stretching und so, solche Sachen, dass man trotzdem trainiert in dem Sinne, man macht halt einfach was anderes, so ein bisschen, was einem dann eben ein bisschen leichter fällt. Ja. Und im Arbeitsleben mache ich das eigentlich auch so. Außer es gibt jetzt wirklich Sachen, wo wirklich richtig groß Druck da, das muss bis morgen oder so fertig sein. Mhm. Aber ansonsten, wenn ich merke, ich komme hier in diesem einen Thema jetzt nicht voran, dann switche ich einfach auf ein bisschen was anderes. Ja, man hat was Neues vielleicht sogar, und ist da dann einfach ein bisschen motivierter oder man arbeitet dann auch einfach Sachen ab, die einen nicht so viel Energie kosten in dem Sinne, weiß ich nicht, einfach mal kurz eben eine Karteikarte zusammentippen oder irgendwelche Sachen, ne? Also das ist auf jeden Fall...
Genau, diese Müdigkeit oder auch diesen Konzentrationsverlust, den habe ich immer ganz oft, wenn ich irgendwo gefangen bin, also wenn ich immer irgendwas sich immer wieder wiederholt, also auch gerade im Sport vielleicht, im Fitnessbereich oder so, wenn du so in deinem Alltag gefangen bist und dann, das im Studium ist das dann ab und zu dann auch mal so der Fall und dann, mir hilft dann immer, was komplett Neues anzufangen. Das heißt, das andere nicht komplett verschwinden zu lassen, das geht ja dann meistens eh nicht, aber dann einfach für diesen Moment etwas komplett Neues anzufangen und sich eine Alternative zu schaffen, wo du vielleicht dann einfach da nochmal ein bisschen motivierter bist, weil meistens, wenn was Neues kommt, wenn du eine neue Herausforderung hast, dann bist du viel, viel motivierter, als wenn du vielleicht schon seit 2 Monaten oder so immer in der gleichen Schleife hängst und vielleicht schon die Trainings davor oder auch die Module dann im Studium davor gemerkt hast, okay, jetzt fehlt mir so ein bisschen der Spirit, einfach was Neues zu starten, ne? Eine Alternative zu schaffen. Mhm.
Ja, das geht ja dann eben auch gut, gerade im Fernstudium, wo man dann eben die Möglichkeit hat, da einfach ein neues Modul anzufangen. Im richtigen Studium ist es ein bisschen schwieriger. Richtig. Da entscheidest du dich halt am Anfang vom Semester, welche Vorlesungen du besuchst, welche Seminare und so weiter. Aber im Fernstudium, das ist auch einer der großen Vorteile des Fernstudiums.
Genau, Flexibilität auf jeden Fall.
Vielleicht lass uns erstmal kurz eine kleine Aufzählung machen oder mal gucken, was eigentlich so die typischen Herausforderungen sind, vor die Fernstudierende vor allem gestellt werden, wenn sie ihre Skripte vor sich liegen haben. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen aus deiner Coaching-Praxis und von deinen Coaches. Ja, ich kann auch ein paar Sachen sagen aus meiner ganz persönlichen Erfahrung natürlich. Und ich würde sagen, wir zählen erstmal so ein paar Sachen auf, einfach die so ganz klassische Herausforderungen sind, wenn man da seine Skripte bekommt. Ich fange mal mit einer Herausforderung an, die ich mal nennen würde. Das ist letztendlich das Thema Prokrastination, Motivation auch irgendwie. Also ich zeige dir mal ein Beispiel für diejenigen, die das Ganze jetzt auf YouTube schauen, die sehen, ich habe hier noch so ein paar verpackte Skripte. Das sind, müssten jetzt insgesamt 3 Skripte sein in dieser Packung. Dann habe ich hier noch so eine Packung, das sind nochmal 3 Skripte aus meinem eigenen, aus meiner eigenen Weiterbildung, die ich gerade im Fernkurs sozusagen absolviere. Die liegen jetzt schon, naja, die eine Packung, die kam jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen an. Die andere, die liegt jetzt schon fast 2 Monate hier, ja, ungeöffnet. Ich bin über die ersten 3 Skripte gerade noch nicht hinausgekommen. Also es ist irgendwie so ein bisschen ein Prokrastinationsproblem. Das ist eine der großen Herausforderungen, die ich sehe. Motivation, Prokrastination. Kannst du uns vielleicht noch 2, 3 Sachen nennen aus, ja, aus deiner Erfahrung?
Genau, also ich würde sagen, es gibt generell, kann man die meisten Herausforderungen immer von 3 Sachen einsortieren. Also das erste, was du jetzt schon angesprochen hast, ist diese Umsetzung. Muss einfach mal schaffen, sich ans Lernen hinzusetzen. Die meisten im Fernstudium haben ja auch noch einen Beruf, haben eine Familie, vielleicht ein bisschen einen chaotischen Alltag. Muss einfach schaffen, sich regelmäßig kontinuierlich hinzusetzen und zu lernen, wo natürlich dann eben Prokrastination hindert einen daran, wenig Motivation macht einem das Ganze schwieriger. Also diese erste Herausforderung einfach hinsetzen und umsetzen. Zweite große Herausforderung ist, während man lernt, muss natürlich das Wissen in den Kopf rein. Das muss im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Und bei ganz vielen Studierenden ist es so, dass sie einfach nie gelernt haben, wie man wirklich lernt. Sondern sie machen halt einfach Sachen wie zum Beispiel in der Schule, verwenden das weiter. Problem ist, im Fernstudium hat man mehr Stoff, weniger Zeit, da muss man einfach effektiver lernen. Oder was halt viele auch machen, was jetzt insbesondere im Fernstudium problematisch ist, dass man einfach so klassische Lerntraining auf YouTube sich anschaut. Und da ist es halt so, auf YouTube gibt es ja hunderte und tausende Videos von irgendwelchen Anfang 20-jährigen Studenten, die halt Vollzeit studieren, die 8 Stunden jeden Tag haben und die können natürlich Zusammenfassungen schreiben, die können Anki-Karteikarten machen, die können Mindmaps gestalten, was auch immer, weil die haben diese Zeit, die haben enorm viel Zeit und dementsprechend können sie es auch erlauben, relativ ineffektiv zu lernen, weil ja, sie haben eben die Zeit dafür. Wenn man diese Zeit nicht hat, dann muss man eben effektiver lernen. Also die Herausforderung ist einfach, dass man in der begrenzten Zeit, die man hat, einfach möglichst viel Wissen aufnehmen muss, das Wissen auch vor allem langfristig behalten muss, weil es bringt halt nichts, wenn man jetzt etwas kann, aber wenn man es eine Woche später wieder vergessen hat, ist halt nicht so förderlich, dann muss man das Ganze immer wieder wiederholen. Häufig ja, ist der Stoff im Studium auch aufbauend aufeinander, das heißt, man hat noch mehr Aufwand im Endeffekt. Und schlussendlich im Berufsleben braucht man das Wissen ja auch. Also es nützt ja nichts, wenn man zwar vielleicht einen Abschluss hat, aber sich kaum etwas mitgenommen hat. Also das Wissen muss auch wirklich langfristig behalten werden. Und die dritte große Herausforderung ist, dass man es schaffen muss, einfach diese Sicherheit bei Prüfungen zu haben, einfach auch gut auf das Wissen zugreifen zu können. Und das ist eben so, dass gerade leider viele Studierende, die jetzt vielleicht schon in ihren 30ern, 40ern oder 50ern sind, so ein bisschen unsicher sind, ob sie das Ganze überhaupt schaffen. Also ich spreche mit ganz vielen, die wirklich diesen Zweifel dran haben, ob sie ihr Studium überhaupt erfolgreich abschließen können. Vielleicht auch Leute, die jetzt kein Abitur gemacht haben, die irgendwie über eine andere Möglichkeit ins Studium reingestartet sind. Und da muss man einfach diese Sicherheit entwickeln, dass man zur Prüfung hingehen kann und weiß, hey, ich kann das Ganze und dass man auch einfach auf sein Wissen zugreifen kann, das Ganze abrufen kann, hinschreiben kann und so weiter. Und wenn ich vielleicht auch schon daraus vorweggreifen kann, ich denke, die Lösung für die meisten dieser Probleme sind einfach eine sehr effektive Lerntraining. Weil wenn man einfach in kurzer Zeit viel Wissen mitnimmt, da hat man natürlich nicht dieses Problem, dass man zu lange braucht. Also das Wissen bleibt schon mal hängen. Aber auch die anderen Probleme, bei den anderen Problemen hilft das Ganze, weil man zum Beispiel einfach motiviert ist, weil man merkt, hey, es bringt halt etwas. Ich lerne etwas und ich kann es einfach 2 Tage später immer noch. Und bei der Prüfung kann ich das immer noch. Das ist einfach viel motivierender, als wenn man jetzt die ganze Zeit am Arbeiten ist, am Gefühl, es halt wenig bringt und auch mehr Sicherheit bekommt, dann, wenn man einfach effektiv lernt. Weil wenn du einfach weißt, hey, du hast da natürlich einen bestimmten Aufwand, den du da reinstecken musst. Aber du weißt, wenn ich diesen Aufwand reinstecke, dann besteht diese Prüfung sicher. Ich bin noch einfach zufrieden mit der Note. Ich kann noch einfach entspannt reingehen, weil ich halt einfach weiß, hey, ich kann das gesamte Skript. Es kann jetzt eigentlich nichts kommen, was ich nicht kann. Dann ja, kann man auch einfach viel entspannter vorankommen.
Kommen wir mal zu einem anderen kleineren Tool, das ist die sogenannte 5-Minuten-Regel. Die nutze ich auch häufiger, immer mal, wenn ich so einen kleinen Hang zur Prokrastination habe, dann denke ich mir, okay, ich setze mich jetzt trotzdem dran, mach wenigstens ein paar Minuten was an der Aufgabe und bleib dann in der Regel länger dran. Damit habe ich es eigentlich auch schon so ein bisschen umschrieben, was die 5-Minuten-Regel bedeutet, aber vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen.
Genau. Bei der 5-Minuten-Regel geht es einfach darum, ich habe mir den Namen damals einfach überlegt. So, das heißt so, habe ich halt gesagt, weil es darum geht, dass man mit einer Aufgabe beginnt und zwar nicht mit dem Gedanken, oh, ich muss das jetzt den ganzen restlichen Tag machen oder ich muss jetzt 3 Stunden dieses Skript lesen oder diesen Text schreiben oder das und das, sondern dass man sagt, okay, ich mache das jetzt 5 Minuten, dann höre ich auf. Die 5-Minuten-Regel ist ein psychologischer Trick, um die Motivation zu steigern, um die Antriebskraft zu steigern, die Prokrastination, das Aufschieben zu brechen. So, das heißt, wenn du das nutzen möchtest, machst du mit dir selbst einen Deal und sagst, so, ich definiere jetzt eine Aufgabe, ein Ziel, was das jetzt hier irgendwie ist. Ne? Buch lesen, Buch zusammenfassen, Karteikarten schreiben, Übungsaufgaben lösen, Studienarbeit schreiben, Garage aufräumen, Urlaub raussuchen, worauf auch immer man keinen Bock hat. Gut, Urlaub raussuchen hätte ich jetzt Bock drauf, aber es kommt drauf an. Einige Leute mögen das auch nicht. Ich suche mir eine Aufgabe, setze mir ein Ziel und dann vereinbare ich mit mir, dass ich nach 5 Minuten aufhören kann, wenn ich keinen Bock mehr habe. So, ich setze mir wirklich die 5 Minuten und mache das dann. 5 Minuten. Die 5 Minuten hat jeder. Jeder schafft das, 5 Minuten etwas zu machen. Und nach 5 Minuten dürfte man aufhören. Das ist ganz wichtig, dass man sich diese Option einräumt. Wenn man nach 5 Minuten sagt, boah, nee, kotzt mich an, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe Kopfschmerzen, pardon. ich höre auf, so. Völlig okay. Aber jetzt passiert etwas. Nämlich eigentlich ist es nur diese Anfangshürde, die uns davon abhält, mit einer unliebsamen Aufgabe anzufangen. Wenn wir die genommen haben, ist es egal, dann wursteln wir uns durch. Ne? Wir haben schon mal angefangen, denken wir uns, dann kann ich auch weitermachen. So. Und genau das setzt dann ein. Wenn du einmal dabei bist, machst du sehr wahrscheinlich weiter. Wahrscheinlich schaust du gar nicht nach 5 Minuten auf die Uhr, sondern irgendwie so nach 10 oder nach 15 und denkst, ja gut, dann mache ich es jetzt halt auch fertig. So. Und das ist halt ein netter Trick, um mit Aufgaben anzufangen, auf die man eigentlich keine Lust hat. Mhm. Wichtig ist hier, dass man sich Aufgaben aussucht, die man in Zwischenziele runterbrechen kann. Also wenn du jetzt was Großes hast, irgendwie Reifen wechseln an deinem Auto. So, da kannst du nicht nach 5 Minuten sagen, ah, gut, höre ich jetzt auf. Da kannst du mit deinem Auto nicht mehr fahren. Musst du dann zu Ende machen. So, da funktioniert das nicht. Oder, keine Ahnung, du programmierst irgendetwas, du fängst an, umzuschreiben und der Quelltext klappt danach nicht mehr. Klar, im besten Fall machst du den Backup. Okay, aber du musst schauen, dass du die Aufgabe in Zwischenziele aufteilen kannst. Ich glaube, ist klar geworden, was ich meine. Und dann fängst du einfach an. Da machst du 5 Minuten lang. Du fängst 5 Minuten an zu arbeiten, zu schreiben, zu lesen und entscheidest dann, ob du weitermachst. Und in, ja, ich lehne mich weiter aus dem Fenster, in 99% der Fälle wird dein Hirn sagen, Junge, mach weiter. Du bist jetzt dabei, du hast dir Platz geschaffen, du hast dich hingesetzt, die Unterlagen liegen da, das Programm ist auf. Komm, die halbe Stunde kannst du jetzt machen. Und wenn man am Ende nur eine halbe Stunde macht, man hat eine halbe Stunde gemacht, bam, eine halbe Stunde ist besser als gar nichts. Mach das mal jeden Tag. So. In der Woche 2,5 Stunden, wenn man das Wochenende nicht mitrechnet, Game Changer. Also diese 5-Minuten-Regel hilft wirklich dabei, sich selbst nochmal ja, in den Arsch zu treten, sich hinzusetzen und anzufangen. Dafür würde ich das empfehlen, nicht nur fürs Lernen, nicht nur fürs Studium, auch für andere Arbeiten. Also sehe ich zumindest viele Anwendungspunkte.